Ihr Lieben, bei unserem heutigen Predigttext geht es um eine Jesusbegegnung der besonderen Art. Sie leitet uns an, aus unserer Zuschauer- und Zuhörerposition herauszukommen und tatsächlich Jesus heute Morgen vielleicht ein Stück weit persönlich zu begegnen. Die Vorgeschichte dieser Jesusbegegnung ist ganz einfach. Jesus hat ganz viele Menschen geheilt und das hat ihn Kraft gekostet. Dann kommt diese Speisung der 5000, müsst ihr euch vorstellen, nicht mit einer Gulaschkanone, nein, mit ein paar Fischen und ein paar Brote. Die segnet er vorher und es reicht für alle. Also hier erleben ganz viele Menschen ganz viel mit Jesus. Wahnsinn. Und auch der Herr Jesus erlebt, dass Menschen sich darauf einlassen. Ist auch nicht so ohne, dass Menschen sich auf ihn einlassen. 5000 wird da gesprochen, das waren ja weit mehr. Kinder, Frauen waren damals oft nicht mitgezählt. Und dann bleiben da noch 12 Körbe übrig, müsst ihr euch mal vorstellen. Was für ein Wunder, unvorstellbar eigentlich, ja. Aber was haben die da gemeinsam erlebt? Und nach diesem anstrengenden und erlebnisreichen Tag, ihr Lieben, ist das angesagt, was eigentlich bei jedem Menschen angesagt ist. Was braucht ihr, wenn ihr abends heimkommt? Ruhe. Genau so ist es. Und jetzt lese ich die Geschichte dazu vor. Matthäus 14, 22 bis 33 kommt gleich. Und alsbald trieb Jesus seine Jünger in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, also die Speisung der 5000, fertig, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Jesus betet. Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger sahen, aus dem See gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst. Ich glaube, so würden wir auch reagieren. Und sie schrien vor Furcht, steht da. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, hey, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, Jesus sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als Petrus aber dann den starken Wind sah, erschrak er und er begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir! Jesus aber streckte sogleich seine Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie traten gemeinsam in das Boot und der Wind legte sich und die im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Ihr Lieben, diese Jesusbegegnung ist wie das ABC des Glaubens. Es geht um uns persönlich, um Jesus und mich. Wie kann es anders sein? Wie ein Stichwortverzeichnis blättern sich die Themen auf, die hier behandelt werden. Es geht einmal um das Gebet. Es geht um die Erfahrung von Not und Hilfe. Es geht um Vertrauen und Zweifel. Und es geht um ein Glaubensbekenntnis. Es ist alles dabei, was ein Leben ausmacht. Ein Leben mit Jesus. Und ich möchte an diesen Stichworten entlang gehen und sie auf dem Hintergrund unseres Lebens entfalten. Und vielleicht schaffe ich es oder schafft es der Heilige Geist, dass ihr ein Stück mitgeht auf diesem Weg. Nun, zunächst ist da das Gebet. Jesus geht ins Gebet. Jesus, Gottes Sohn, geht immer wieder ins Gebet. Er braucht auch seine Ruhe. Hier wird sein Menschsein ganz deutlich. Er zieht sich zurück. Er hat ja Menschen geheilt, das hat ihn Kraft gekostet, die Heilung oder die Heilung oder Speisung der 5000, das hat ihn erschöpft. Der Reservetank blinkt bei ihm, wie man so schön sagt. Er braucht neue Energie und so wandte sich Gott wem zu? Seinem Vater. Also Gottes Sohn, Gott selbst geht ins Gespräch mit seinem Vater. Sollte man mal hellhörig werden. Er selbst braucht das Gebet, er braucht die Stille, er geht auf diesen Berg. Auf einem Berg ist man vielleicht Gott besonders nah. Jesus kommt uns hier mit seiner ganzen menschlichen Seite ganz nahe, ihr Lieben. Er darf und muss zur Ruhe kommen und geht ins Gebet. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Meine Kraftreserven sind nicht immer gleich hoch. Ja, da ist der Alltag, da ist das Glaubensleben und nicht immer ist es ganz einfach, manchmal ist es auch richtig schön. Und ich merke dann aber, ich brauche eine Tankstelle, ich brauche Stille, es braucht das Gebet. So wie Jesus immer wieder die Einsamkeit eines Berges für das Gebet suchte, ihr Lieben, so behaupte ich, brauchen wir sichere Orte, an die wir fliehen können, um uns der Gegenwart Gottes in unserem Leben wieder neu zu versichern. Es braucht diese Ruhezeiten, es braucht aber auch diese Orte, ihr Lieben. Wir reden ja immer nur vom Gebet, aber es braucht diese Orte, wo ich zur Ruhe kommen kann. Ich habe zum Beispiel meinen Gebetsplatz an einem kleinen Tisch bei verschlossener Tür übrigens. Das heißt, Zutritt verboten, sonst ist die immer auf. Ja, da weiß man, ich bin da an meinem Gebetstisch, ich will meine Ruhe haben, ich muss zur Ruhe kommen. Ich brauche das, ich mache das meistens morgens, dass ich zur Ruhe komme, weil der lange Tag vor mir liegt. Vielleicht gibt es bei euch auch einen Quadratmeter, der wirklich nur euch gehört. Ihr Lieben, ich frage das mal so. So ein Quadratmeter, so ein paar Meter, wo die anderen Familienglieder wissen, wenn du da sitzt, willst du deine Ruhe haben. Ich glaube, dieser Ort ist ganz, ganz, ganz wichtig. Vielleicht ist das sogar so eine kleine Art heiliger Ort, den man da hat, den man sich einrichtet vielleicht. Vielleicht tut ihr das auch zusammen als Ehepaar, auch gut. Ja, aber es braucht diesen Ort der Ruhe. Vielleicht ist das Auto für so manch einen. Morgens bei der Fahrt zur Arbeit, da fährt man vielleicht ein Viertelstündchen, ein halbes Stündchen oder man geht zur Arbeit. Da kann man ja auch zur Ruhe kommen, um sich auftanken zu lassen. Vielleicht machst du abends einen Spaziergang. Manche machen es abends. Da will keiner mehr was von mir. Da kann ich die Gedanken des Tages schweifen lassen. Ich kann um neue Kraft bitten. Jemand hat mir mal erzählt, mein Örtchen für die Ruhezeit ist die Toilette. Gibt's auch. Nun, egal wo wir diesen sicheren Ort finden, wichtig ist, dass wir, glaube ich, diesen Ort haben, ihr Lieben. Dass wir so einen Ort haben und nicht immer weiter rotieren, nicht ununterbrochen über unsere Verhältnisse leben. Ich habe manchmal den Eindruck, das ist so. Wichtig ist, dass wir vor unserem Gott zur Ruhe kommen, übrigens auch die Rentner, das Detschmer-Club-Sein mal stehen lassen. Jesus geht uns hier voran, er ist uns hier ein Vorbild, ein Beispiel dafür. Ja? Er führt uns quasi den Weg auf unseren kleinen Gottesberg, wo wir zur Ruhe kommen, wo wir Erholung bekommen, wo wir im Gespräch sind mit Gott. Und bei diesem Gespräch, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, aber ich sage das auch immer wieder, ist es auch mal wichtig, wirklich zur Ruhe kommen. Das heißt, Mund zu, mal hören, was vielleicht auch Gott zu sagen hat. Es gehört beides so ein bisschen zusammen. Jetzt muss ich die Waage halten. Ich darf ihm alles bringen, aber ich darf auch stille werden, um ihn zu hören. Vielleicht in diesem Augenblick auch durch sein Wort, was ich vielleicht da in dieser stillen Zeit lese. Ihr Lieben, das Gebet, Grundvoraussetzung für alles, was das Leben betrifft, auch das Leben der Gemeinde betrifft. Es ist das A und O. In unserer Geschichte haben wir die Erfahrung von Not und Hilfe, ihr Lieben. Das ist gar nicht so ohne. Man liest diese Geschichte, man kennt sie ja schon so lange. Ach, die hat mir doch gar nichts mehr zu sagen, kommt immer das Gleiche, ja. Die Jünger sind allein im Boot auf dem See mitten in der Nacht. Unter ihnen sind erfahrene Fischer, das betone ich hier ganz bewusst. Sie kennen den See und die Unwetter, die scheinbar auf diesem See entstehen, ja, durch Fallwinde. Sie wissen, worauf sie sich bei dieser Fahrt einlassen. Es kann immer mal ein schneller Wellengang kommen, dann geht es richtig her. Die wissen, was da los ist auf so einem See. Und wir hören, dass sie in Not kamen durch die Wellen. Das wird hier extra betont. Interessant ist hier der Sprachgebrauch im griechischen Urtext. Wörtlich können wir übersetzen, sie wurden von diesen Wellen gequält, körperlich gefoltert, seelisch bedrängt. Von diesem Wasser, von dem Sturm und Nacht, von ihren Nöten. Ihr Lieben, diese Übersetzung ist wie eine Brücke in unserer Gegenwart. Wir haben hier in unserer Gemeinde keinen See und werden von Jesus nicht aufs Wasser geschickt. Aber wir kommen in unserem Alltag in anderer Weise in Bedrängnis, werden von Angst gequält, von Sorgen bedrückt. Und unsere Mitmenschen machen uns mitunter das Leben auch ein wenig schwer, vielleicht manchmal auch richtig schwer, richtig viel schwer. Wir machen uns es oft auch selbst schwer. Ich sage das ganz bewusst. Es gibt so Zeiten, da wird man gequält, körperlich gefoltert, so ist das dann manchmal. Das sind richtig heftige Zeiten. Ich glaube, die kennen wir alle, mehr oder weniger, ihr Lieben. Die Erinnerung an die wunderbare Brot- und Fischvermehrung war für die Jünger in dem Moment keine Hilfe. Ganz interessant. Die haben doch gerade ganz Großes erlebt mit ihrem Jesus. Und so schnell wechselt sich das auf einmal, ja? Keine Erinnerung mehr an dem, was war. Die Erinnerung an frühere Bewahrung verblasst. Die Sturmstillung, wir haben es in der Lesung gehört, was sie da erlebt haben, verblasst. Und bei uns oft genug im Angesicht akuter Probleme, wo ist dein Jesus? Wo ist dein Glaube? Wo ist mein Glaube, mein Jesus? Allein fühlen wir uns mit Anfechtungen und Sturm. Immer wieder, das ist so das menschliche Programm, was abläuft. Höhen und Tiefen. Da gibt es eben auch diese dunklen Täler, wie es der Psalm 23 beschreibt. Und man hat den Eindruck, man kommt gar nicht mehr da raus aus diesen Tälern. Und dann ist alles vergessen, was man vorher mit seinem Herrn schon erlebt hat. Ist so. Vielleicht heißt es deshalb in den Psalmen, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, ihr Lieben. Ich glaube, den könnten wir jeden Tag mal lesen, dann wäre es vielleicht besser ein bisschen. Wir brauchen die Erinnerung, weil unser Gedächtnis in der Bedrängnis zu kurz greift, ihr Lieben. So ist es. Und dann kommt Jesus. Dann kommt Jesus in unserer Geschichte. Jesus geht in der vierten Nachtwache zwischen 3 und 6 Uhr, vermutet man, über das Wasser auf die Jünger zu. Also hat ein bisschen geschlafen, hat ein bisschen gebetet, er ist zur Ruhe gekommen. Und auch hier geschieht Hilfe von oben. Für die Hörer und Hörerinnen der damaligen Zeit war es übrigens nichts Ungewöhnliches, dass Götter oder Göttersöhne über das Wasser laufen konnten. Da ging es so richtig im Kopf heidnisch zu. Ja, das gab es damals. Viele griechische Sagen beschäftigten sich mit diesem Thema. Es scheint hier eine Ursehnsucht der Menschen ausgesprochen zu sein mit solchen Geschichten, dass das Göttliche auf uns kommt, auf Wegen, die wir uns selbst nicht vorstellen können, geschweige denn beschreiten können. Also wir können ja nicht auf Wasser laufen, oder? Kannst du auf Wasser laufen? Das ist ja ganz interessant, dass Jesus auf seine Jünger zulief, ließ sie erkennen, da kommt Gott auf uns zu. Da greift Gott in unsere Wirklichkeit ein. Wir sind nicht mehr allein gelassen. Und dann gibt es da so einen Klick. Die erste Reaktion, Angst. Was nicht sein kann, kann nicht sein. Ein Gespenst, Wahnvorstellung, Erscheinung. Was nicht sein kann, darf nicht sein. Sie erkennen Jesus nicht. Ach, wie oft erkennen wir Jesus nicht, wie oft erkenne ich ihn nicht. Doch Jesus nimmt ihm schnell die Angst. Er stellt sich schlicht vor, ich bin es. Ich bin es, so ganz nach Mose im Dornenstrauch da. Ich bin es, ich bin der ich bin. Also macht natürlich auch deutlich, Gott lässt sich so nicht festlegen so richtig, sondern ich bin der ich bin, ich bin für dich da, ich bin mit dir, ich habe dich lieb, ich gehe mit dir. Aber so richtig greifen können wir das eigentlich nur mit unserem Herzen. Ich bin es. Er braucht diese alten Worte. Und die Jünger wussten nun, dass wirklich Jesus unterwegs war. Auf einmal gibt es diesen Wechsel. Es wird ruhig um die Jünger. Mit ihm kam Gott zu ihnen ins Boot, in ihren Alltag. Ihr Lieben, auch diese Erfahrung machen Christen. In der Bedrängnis kommt Jesus über Wasser, springt über Mauern, überbrückt Gräben. Es ist kaum zu glauben. Er lässt mich nicht im Stich. Er ist da. Irgendwie ist er da. Ihm ist die persönliche Beziehung zu uns so wichtig, dass dabei der Sturm weiter toben kann. Ist ja ganz interessant. Da gibt es viele Menschen, die wirklich ganz unten sind und trotzdem so eine zufriedene Ausstrahlung haben, weil Jesus da ist, mit einem ist. Ist nicht immer so, aber immer wieder. Wenn Jesus bei und mit uns ist, kann der Sturm uns nichts anhaben. Und so tritt Jesus auf uns zu, bietet uns seine Gemeinschaft an. Die Gemeinschaft mit Jesus angesichts der Sorgen und Nöte ist die Rettung aus der Not, ist aber auch Ausharren, ist Geduld, ist Trost, ist Hoffnung, ist also auch mit manchen Situationen leben zu müssen. Haben wir auch, glaube ich, alle schon erlebt. Wir können nicht alles ändern, was in unseren Augen schlecht ist. Es ist da. Aber wir sind getragen, gehalten. Jesus ist mit uns. Es eröffnet Zukunft. Es geht weiter. Ich gehe weiter. Und hier könnte jetzt die Jesusbegegnung zu Ende sein. Jetzt könnte ich Amen sagen. Aber ich glaube, wir sind noch nicht bei den 20 Minuten, ihr Lieben. Es gibt nämlich noch kein Amen. Die Evangelisten Markus und Johannes, die sagen hier an diesem Punkt Amen. Das reicht für euch mal. Und wir haben schon viel lernen können. Jesus kommt auf uns zu, steigt in unser Boot, ist auf unserer Seite. Er stillt dann auch den Sturm. Doch Matthäus spitzt die persönliche Unterweisung zu. Er berichtet von Petrus. Jetzt wird es nochmal persönlich, ihr Lieben. Und führt uns sehr anschaulich vor Augen, wie Glaube praktisch geschieht. Also ist nochmal eine Stufe weiter. Nicht nur ein Gefühl, jetzt wird es praktisch. Glauben wagen, Vertrauen und Zweifel stehen da, aber Glauben wagen. Herr, bist du es, so befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Was für eine Bitte oder auch Anmaßung. Das wäre das Gleiche, als wenn wir um 5 neue Familien für die Gemeinde bitten würden. 5 neue Familien für die Gemeinde. Das hört sich so schwer an, dieser Wunsch, gell? Ich kann doch nicht genau um fünf beten, da schreibe ich ja Jesus was vor. Es ist interessant, dass Jesus immer genau wissen will, wenn er jemand heilt, was willst du eigentlich von mir? Obwohl er es ja schon genau weiß. Ist das wirklich so unverschämt? Befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Oder was für ein Vertrauen oder was für ein Wahnsinn. Geht das? Reicht es denn nicht, dass Jesus zu ihnen ins Boot kommen wollte? Was wollte Petrus denn noch? Sich wieder mal in den Mittelpunkt stellen? Da ist er ja ganz groß drin als Christ. Doch der Erstberufene unter den Jüngern wollte sich offensichtlich nicht selbst ins Rampenlicht stellen, sonst wäre er ja doch wohl gleich losgelaufen. Hat er schon öfters gemacht. Und hätte nicht erst den Befehl Jesus zum Gehen gebeten. Petrus zeigt hier seinen Gehorsam. Ist schön, ist eine wunderbare Stelle. Ohne Befehl will er nichts tun. Aber leise Zweifel schwingen sehr wahrscheinlich schon ein bisschen mit. Bist du es wirklich? Das fragt er ja noch. Und wenn du es wirklich bist, Jesus, Gottes Sohn, dann will ich dir auch gehorchen. Petrus bittet hier um Menschen Unmögliches. Ihr Lieben, machen wir uns nichts vor. Menschen unmöglich. Doch genau das Menschen Unmögliche hat Jesus denen zugesprochen, die ihm ganz und gar vertrauen. Manchmal vielleicht ein bisschen anders, als man sich das vorstellt. Ihm ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben. So im letzten Abschnitt des Matthäus-Evangeliums. Er kann Menschen befähigen, ihm zu folgen. Mit Jesus können wir alles tun, auf Wasser gehen, aushalten, annehmen, erwarten. Auch das steckt ja da drin, auf Wasser zu gehen. Paulus sagt dazu, also Paulus, nicht Petrus, Paulus, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und Petrus überwindet hier jetzt Petrus, überwindet seine Zweifel, er vertraut sich Jesus an, denn er weiß, Jesus hat Vollmacht, er ist wirklich Gottes Sohn. Ich werde nicht tiefer fallen als in seine liebenden Hände. Der wird sich noch wundern, der Petrus. Sicher sieht unsere Situation im Moment ganz anders aus, aber wir kennen vielleicht die zaghafte Frage oder Hoffnung in unserem Innern. Bist du es, der allein helfen kann? Bist du es? Aus der Zuschauerposition herauszutreten ist ein Wagnis, ihr Lieben, das Boot zu verlassen, Jesus entgegenzugehen, obwohl der Sturm nicht peitscht, ist super mutig. Es ist super mutig, um Elefanten zu beten. Elefanten ist was Großes. 5 neue Familien. Dass ich wieder gesund werde, dass ich wieder laufen kann. Und was da nicht alles so ist. Doch Jesus zeigt uns diesen Weg, um unsere Zweifel loszuwerden, um von ihm wirklich alles zu erwarten. Ihr Lieben, das ist eine Geschichte dafür. Petrus hört Jesus, komm her, und wagt sich aus dem Boot. Mit dem Glauben, dass mit Jesus alles möglich ist, wird ein mit Jesus wird es möglich. Eben war es noch, es könnte, kann. Aber hier ist es wird möglich, mit Jesus auf dem Wasser zu gehen. Auf dem Wasser zu gehen, was das auch immer heißen mag. Unser Petrus macht sich auf den Weg. Aber dann, Petrus sah den Wind und Angst und Zweifel, kehrten zurück. So schnell geht das manchmal. Wir hören Jesus' Stimme hier beim Lesen der Bibel im Gespräch mit Christen, aber wir sehen unsere Situation, die uns bannt und uns zum Untergehen führt. Das Hören wird in Frage gestellt durch das Sehen verhängnisvoll, was hier jetzt auf einmal auf diesem See in Genezareth oder auf dem See Genezareth ja passiert, ihr Lieben. Petrus zweifelt. Man darf nicht zweifeln, fällt mir hier gerade ein. Man darf nicht zweifeln. Eine 80-jährige Frau hat mal zu mir gesagt, ich habe immer beigebracht, kriegt, man darf als Christ nicht zweifeln. Unsinn. Absoluter Unsinn, ihr Lieben. Ich darf zweifeln, die Bibel ist voll damit. Die Psalmen sind noch viel mehr damit bestückt, mit Menschen, die zweifeln und immer wieder dürfen sie zu Gott kommen. Ja, ich darf nur nicht verzweifeln. Ich glaube, das ist nochmal ein bisschen was anderes, ihr Lieben. Aber dieser Gott hält meine und deine Zweifel aus. Übrigens, das deutsche Wort für Zweifel sagt, also um auf unsere Geschichte zurückzukommen, dass jemand nicht mehr einfältig auf etwas, in diesem Fall also auf Jesus und sein Wort ausgerichtet ist. Einfältig, kindlich, auf Jesus ausgerichtet sein. Petrus ist zweifältig geworden, ihr Lieben. Griechisch bedeutet das nämlich treten nach zwei Seiten hin. Petrus sieht auf einmal zwei Wege. Er hat nicht mehr nur Jesus im Blick. Erstaunlich. Kennen wir das nicht auch? Wieder einmal Jesus aus dem Blickfeld verloren. Wieder einmal nicht genug Vertrauen und Glauben gehabt. Wieder einmal ist anderes wichtig geworden. Es ist alles so schön menschlich, ihr Lieben. Wer kennt das nicht? Ganz schnell geht das manchmal, dass wir untergehen, aus der Bahn geworfen werden, eigene Wege gehen, anstatt mit Jesus unterwegs zu sein. Gott sei Dank wird uns im Nachhinein oft so manches deutlich und klar. Ihr Lieben, was die Geschichte betrifft, so wissen wir als Beobachtende ja schon längst, dass Jesus viel mehr Macht haben wird als der Sturm. Wir wissen es. Aber wie es dem Petrus in dem Augenblick ging, oder mir vielleicht gerade, oder morgen oder übermorgen gehen wird? Jesus ruft Petrus nicht nur herbei, er fasst nun auch beherzt zu und ergreift den sinkenden Jesus. Er gewährt dem Kleingläubigen, übrigens nicht Ungläubigen, kleingläubig ist er, göttlichen Schutz. Also es geht gar nicht darum, du musst nur mehr glauben, dann wird alles gut. Das ist auch so ein Satz, der ist furchtbar. Er gewährt dem Kleingläubigen göttlichen Schutz. Es scheint fast, als wollte Jesus uns allen vorführen, wie er es mit uns machen will, ihr Lieben. Jesus stillt nicht gleich jedes Unwetter, das über unser Leben hereinbricht. Er lädt ein zum Vertrauen im Sturm. Er kommt uns entgegen, er fasst zu, wenn wir uns mehr auf unsere Augen als auf unsere Ohren und Herzen verlassen. Er rettet uns. Auch ich Kleingläubiger brauche Jesu Hand, die immer wieder herausreißt, ihr Lieben. Kleinglaube und Zweifel gehören zur christlichen Existenz, ihr Lieben. Jesus nimmt unsere Zweifel auf und überwindet sie, indem er mir zusagt, jeden Tag neu, ich habe dich lieb, ich werde bei dir sein, ich werde dich halten und tragen in den Höhen und Tiefen deines und meines Lebens. Wir müssen nicht irgendwie über uns selbst hinauswachsen. Wir können auf Jesus hören und seiner Wegweisung folgen. Seine Liebe rettet und trägt, hält und überwindet auch Stürme, obwohl der Sturm noch da ist. Am Kreuz hat er ja diese Liebe ein für allemal für uns eingesetzt. Ich möchte das ganz bewusst sagen, diesen kleinen Satz, nur am Kreuz hat er alles für uns getan und zeigt uns damit, wie sehr er uns liebt und mit uns ist. Und darauf dürfen wir auch immer wieder vertrauen. Aber zunächst geht Jesus mit Petrus ins Boot zurück, ihr Lieben. Das ist so ein kleiner, wichtiger Teil, der da jetzt passiert. Er geht in den Alltag zurück mit Petrus. Erst dann legt sich wirklich der Sturm und es kommt zum Glaubensbekenntnis. Und jetzt gehen wir langsam auf die Zielgerade, ihr Lieben. Glaubensbekenntnis. Die Jünger im Boot fielen vor Jesus nieder und beteten ihn an. Sie bekannten, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Und wieder hat der Einzelne, haben alle eine ihre Erfahrung mit dem Herrn gemacht, ihr Lieben. Sie fallen nieder und huldigen ihm. Sie knien nieder und geben ihm die Ehre. Sie knien nieder, steht da. Manchmal denke ich, dass wir auch öfters mal wieder kniend vor unseren Gott treten sollten. Ich werde es jetzt nicht verlangen, weil ich weiß, würden manche nicht mehr hochkommen. Vielleicht ich selber auch nicht, wer weiß. Aber dieses kniend, ihr Lieben, weil wir ihm die Ehre geben, aus einer tiefen und ehrlichen Liebe heraus, aus unserem Dank heraus, kniend vor unserem Gott treten. Und dann sagen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. In diesem Moment zweifelt keiner seiner Jünger. Sie sind wieder unterwegs mit dem Herrn und Jesus lässt das so stehen. Er lässt das so stehen. Vielleicht bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Herr, hilf mir, ganz eben wie bei uns. Ihr Lieben, was haben wir doch für einen wunderbaren, großen Gott. Wir haben Grund zum Danken und auch unser Bekenntnis darf gerne sein, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Und ich frage uns, sind wir bereit, das jetzt auch mal gemeinsam als Einzelne und als Gemeinde laut zu sagen? Ich lade euch ein. Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Ich habe nichts gehört. Die Nadja macht es euch vor. Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Und dazu kann ich nur eins sagen, ihr Lieben. Amen. So sei es.